Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen.
Six Cells. Wi-Fi 6 wird der neue Standard für die drahtlose Vernetzung zu Hause. Schnellfunker. Die neue Gigabit-Funktechnik soll höchste Übertragungsraten liefern. KI-Prüfer, wie Facebook Hassbotschaften im Netz mit künstlicher Intelligenz eindämmen will. Und das digitale Logbuch. Einriechen.
Stattliche 22 Jahre alt wurde sie in diesem Jahr, die drahtlose Netzwerkkommunikation mit dem doch recht schnörkellosen Namen IEEE 802.11. Damals sah der Standard eine maximale Datenrate von 1 oder 2 Megabit pro Sekunde vor und das Ganze natürlich unverschlüsselt. Sicherer und schneller wurde dann das Netzwerk ohne Kabel 1999 mit den beiden Erweiterungen 802.11a und 802.11b, die mit maximal 54 bzw. 11 Megabit pro Sekunde Durchsatz in Sachen Geschwindigkeit ja nun auch nicht das Gelbe vom Ei waren. Glücklicherweise kamen dann immer wieder Upgrades dieser Standards heraus und auch für das nächste Jahr steht eine neue Version ins Haus, wie uns Jan Rehm gleich berichten wird. Aber zuvor, Jan, sollten wir noch ein Wörtchen über diese kryptischen Namen 802.11a, b, g, n, a, c wechseln. Die alle sollen ja bald verschwinden. Warum eigentlich? Das hört sich doch irgendwie schön nerdig an.
Ja, schön nerdig, aber für Verbraucher auch schön verwirrend. Sie sollen verschwinden, weil die Organisation hinter dem drahtlosen Netzwerk namens Wi-Fi Alliance es Verbrauchern künftig etwas einfacher machen möchte. Statt komplizierter und eventuell für Laien unklaren Bezeichnungen sollen die Techniken künftig einfache Namen und Nummern bekommen und so unter anderem die Unterscheidung der WLAN-Generation in der Wahrnehmung der Verbraucher vereinfachen. Die aktuelle Technik, die unter anderem den Standard 802.11ac umfasst, ja und weitere, die heißt seit einiger Zeit Wi-Fi 5. Die kommende Technik, über die wir gleich sprechen, dann Wi-Fi 6.
Ja, Moment, muss ich jetzt gerade überlegen, was nun gilt, Wi-Fi oder WLAN, was ist richtig?
Ja, irgendwie beides. Also WLAN bezeichnet die Technik an sich und ist die Abkürzung für Wireless LAN. Wi-Fi dagegen ist die Markenbezeichnung, die die Wi-Fi Alliance für zertifizierte WLAN-Geräte vergibt. Im allgemeinen Sprachgebrauch meint beides meistens dasselbe. In Deutschland ist WLAN gebräuchlicher, außerhalb meist Wi-Fi. Ob sich dank der neuen Bezeichnung nun auch hierzulande Wi-Fi einbürgert, das bleibt abzuwarten. Auf den Seiten großer Elektrohändler, da habe ich kurz nachgeschaut, da sind immer noch die Kürzel der Standards zu lesen.
Ja, nachdem wir nun die Frage der Bezeichnung geklärt haben, hören wir uns doch erst einmal an, welche technischen Neuerungen denn mit Wi-Fi 6 verbunden sind.
Es wird eng im Äther. So eng, dass neue Technologien zur drahtlosen Datenübertragung dringend nötig werden, erklärt Andreas Ziesnitz, Produktmanager beim Berliner Routerhersteller AVM.
Wir haben ca. eine Anzahl von rund 30 Klienten, die in so einem Standardhaushalt vorhanden sind. Das ist der eine Parameter, der andere sind die gestiegenen Anforderungen an die Bandbreiten. Wir haben heute IPTV-Streaming, die uns 4K liefern über DSL oder über Kabelnetzwerke. Die wollen in vielen Fällen halt auch per Wi-Fi in der häuslichen Umgebung verteilt werden. Das initiiert für einen guten 4K-HDR-Stream ca. 35 bis 40 Megabit und das sehr konstant. Das ist eine große Herausforderung für WLAN generell.
Diese Herausforderungen sollen die kommenden WLAN-Standards 802.11ax und AY meistern, die als Wi-Fi 6 vermarktet werden sollen. Mit ihnen wird der stark gestiegenen Wi-Fi-Nutzung Rechnung getragen. Zum Einsatz kommt ein im WLAN-Bereich bislang nicht verwendetes Modulationsverfahren namens OFDMA. Es sorgt dafür, dass das zur Verfügung stehende Frequenzspektrum effizienter ausgenutzt werden kann. Professor Eckhard Grass, Leiter der Arbeitsgruppe Drahtlose Breitbandkommunikation am IHP Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik in Frankfurt-Oder.
Da werden die Daten auf viele Unterträger verteilt und OFDMA heißt, dass man parallel Daten an verschiedene Nutzer schicken kann und die sich dann die entsprechenden Unterträger sozusagen herausfiltern, die für sie geeignet sind.
Man kann sich das fast wie einen Lieferwagen vorstellen, der gleichzeitig viele Datenpakete für verschiedene Empfänger transportiert. Mit der bisher genutzten Modulation bekam jedes Datenpaket seinen eigenen kleinen Lieferwagen. Doch viele Pakete in einem Wagen, das optimiert die Ausnutzung der Straße. Im Fall von WLAN also die des Spektrums. Andreas Ziesnitz ergänzt:
Dann gibt es weitere Vorteile bei Wi-Fi 6, wie zum Beispiel eine höhere Modulationstiefe halt. Dieses 1024-QAM-Verfahren halt ist auch neu in den Standard eingeflossen. Ein dritter Punkt, den ich nennen möchte bei 11AX, ist dieses Target-Wake-Time-Verfahren. Da geht es darum, dass die Akkulaufzeit von mobilen Geräten, wie zum Beispiel Tablets oder Smartphones, halt deutlich verlängert werden kann. WLAN ist einer der Stromverbraucher in diesen mobilen Geräten und durch TWT, ganz kurz benannt, halt, gibt es die Möglichkeit, halt diese Akkulaufzeiten auch deutlich zu verlängern.
Und was bringt Wi-Fi 6 dem Anwender? Eckhard Grass vom IHP.
Das alles zusammen bringt dann also Datenraten, die deutlich über 1 Gigabit hinausgehen, also bis in den Bereich von 10 Gigabit sogar. Nun ist es so, dass diese Datenraten aber eben rein quasi unter den idealsten Bedingungen nur realisiert werden können. Also man muss da deutliche Abstriche in praktischen Umgebungen und praktischen Einsatzszenarien machen. Wenn man da sozusagen im Schnitt vielleicht ein Viertel der maximalen Datenrate realisieren kann, dann ist das schon viel.
Ein paar erste Geräte, die mit Wi-Fi 6 funken, sind bereits im Handel erhältlich. Ab Mitte 2020 soll der Generationswechsel dann richtig losgehen. Und Ende kommenden Jahres wird Wi-Fi 6 dann richtig interessant. Dann nämlich wird neues Spektrum für den Datenfunk frei. Neben den bisher genutzten Bändern im 2,4 und 5 GHz Bereich wird das 6 GHz Band für WLAN geöffnet. Sehr zur Freude der Hersteller.
Ein exklusives Frequenzband nur für WLAN, das macht natürlich die Welt der Wi-Fi-Gerätehersteller bedeutend einfacher. Jan, wir müssen uns aber noch ein bisschen um die Details in diesen Standards kümmern. Sie haben ja im Beitrag vor allem über 802.11ax berichtet. Wesentlicher Teil von Wi-Fi 6 ist aber auch 802.11ay, der Nachfolger von AD. Sind beide keiner Erwähnung mehr wert?
Natürlich sind sie das. Sie funken doch mit deutlich höherer Datenrate im noch höher angesiedelten Spektrum bei 60 GHz. Die Forscher testen sogar schon die Übertragung bei 140 und 240 GHz. Das Ganze ist technisch hochinteressant und auch sehr herausfordernd, aber für den Anwender sind beide Standards bisher, ja, leider eher weniger relevant, denn weil sie im hohen Frequenzbereich funken, behindern Wände, Decken und Mobiliar die Ausbreitung der Funkwellen. Ja, sogar ein einzelnes Blatt Papier reicht schon, um eine solche Datenverbindung nachhaltig zu stören. Ja, und Chips, die 802.11ad, also den älteren Standard, sprechen und passende Antennen sind heute nur in einer Handvoll Geräte überhaupt verbaut und werden noch seltener genutzt. Ob sich das mit dem Nachfolger 802.11ay ändert, das bleibt abzuwarten.
Wenn ich jetzt mal auf die Frequenzbereiche schaue, 2,4 GHz, 5 und 6 GHz und auch auf die Techniken im WLAN, dann unterscheiden die sich ja immer weniger von denen, die auch im Mobilfunk genutzt werden. Besteht hier zwischen diesen Systemen eine Konkurrenz oder eine Koexistenz?
Also auf Entwickler- und auf Forscherseite, da hört man lernt voneinander. Eckhard Grass, den wir im Beitrag gehört haben, der forscht und entwickelt beispielsweise für beide Welten. Er wie auch der AVM-Manager Ziesnitz gehen von einer friedlichen Koexistenz aus. Außerdem sagen beide, die beiden Welten werden künftig noch stärker miteinander verzahnt werden. So werden beispielsweise Verfahren zum Routing zwischen beiden Welten stärker eingesetzt werden. Zum Beispiel das Wi-Fi Offloading, bei dem eine Verbindung über das Mobilfunknetz aufgebaut und anschließend über ein WLAN umgeleitet wird. So sollen dann zum Beispiel die Mobilfunknetze entlastet werden.
Ja, während unseres Gespräches habe ich mir noch eine Frage gestellt. Wi-Fi soll ja hohe Gigabit-Datenraten erreichen können. Doch wofür eigentlich, wenn mein Internetanschluss das überhaupt nicht bringt?
Ja, an dieser Frage kommt man einfach nicht vorbei. Für die meisten der hiesigen Internetanschlüsse reicht Wi-Fi 5 noch völlig aus. Anbindungen mit mehr als 100 Mbit oder gar einem Gigabit pro Sekunde sind, ja, sage ich mal vorsichtig, eher selten. Auch die lokalen Netze bei privaten Anwendern und kleinen Firmen, die laufen heute noch bei maximal einem Gigabit pro Sekunde, zumindest in der Masse. Das ist das sogenannte Gigabit Ethernet. Schnellere Netze mit 2,5, 5 oder gar 10 Gigabit Ethernet, die sind immer noch im Aufbau, recht teuer und setzen sich nur sehr langsam durch. Vielleicht bringt ja Wi-Fi 6 diesbezüglich etwas Bewegung in den Markt, aber um die Frage doch noch positiv zu beantworten, Wi-Fi 6 wird vor allem deswegen gebraucht, um allen Geräten im WLAN gleichermaßen ausreichend Kapazität zu verschaffen. Also das heißt, Handy, Tablet, Fernseher, alle sollen gleichermaßen hohe Datenraten erreichen.
Über den neuen Funkvernetzungsstandard Wi-Fi 6 berichtete Jan Rehm. Vielen Dank.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter unter
DLF
Forschung.
Facebook steht ja immer wieder in der Kritik. Mal, weil das Unternehmen aus dem Silicon Valley ohne Einverständnis der Nutzer massenhaft Daten an Dritte weitergegeben hat, Stichwort Cambridge Analytica. Mal, weil der schockierende Videomitschnitt des Amokläufers von Christchurch tagelang über das Netzwerk verbreitet wurde. Und mal, weil die Flut an Hassbotschaften und Fake News in den Timelines der User zur Spaltung der Gesellschaft beiträgt und damit womöglich die Demokratie gefährdet. Bei einer öffentlichen Veranstaltung in der Facebook-Dependance in Berlin wurde am Mittwoch darüber diskutiert, wie sich solche Probleme künftig mit Hilfe künstlicher Intelligenz vielleicht in den Griff bekommen lassen. Mein Kollege Ralf Krauter war dort und hatte im Vorfeld Gelegenheit, ein Interview mit dem Leiter der KI-Entwicklung zu machen. Ralf, was hat denn der gute Mann da erzählt?
Ja, Manfred, er hat Einblicke gegeben, woran man bei Facebook in Sachen künstlicher Intelligenz gerade so arbeitet, wo man in jüngster Zeit Fortschritte erzielt hat und wo man noch große Baustellen sieht. Der gebürtige Spanier Dr. Joaquin Cunanero Candela muss es wissen. Er arbeitet seit 7,5 Jahren für Facebook, hat lange selbst Machine Learning Algorithmen entwickelt, also Programme, die eben selbstständig dazulernen, um bestimmte Aufgaben immer besser zu lösen. Und seit 1,5 Jahren etwa kümmert sich Candela jetzt ums größere Ganze. Er leitet das Team der KI-Entwickler und macht sich unter anderem Gedanken zum Stichwort Responsible AI, also verantwortungsvolle KI, wo es auch viel um ethische Aspekte rund um künstliche Intelligenz geht.
Fangen wir mal bei dem an, was heute schon geht. Facebook nutzt ja Filteralgorithmen, um die Nachrichten auszuwählen, die die User von Facebook und Instagram in ihrer Timeline überhaupt zu sehen bekommen. Was gibt's da Neues?
Also neu für mich war vor allem die Masse von Nachrichten, die keiner zu sehen bekommen soll. Also Bilder mit pornografischem Inhalt, Hassbotschaften, Videos mit gewalttätigen Szenen und so weiter. Facebook veröffentlicht inzwischen alle 6 Monate einen Bericht zu diesem Thema. Der jüngste kam kürzlich raus und da kann man zum einen nachlesen, dass die Zahl der gelöschten Inhalte stark zugenommen hat und zum anderen, dass diese Inhalte immer öfter automatisch aufgespürt werden von KI-Systemen, nämlich die gelernt haben, beispielsweise nackte Haut, Fake-Accounts oder Terrorpropaganda zu erkennen. Um mal ein paar Zahlen zu nennen, im dritten Quartal hat Facebook über 11 Millionen Mal Inhalte gelöscht, die nackte Kinder zeigten oder in die Rubrik sexuelle Ausbeutung von Kindern fielen. Das waren doppelt so viele Löschungen wie im ersten Quartal. Und in der Kategorie Hassbotschaften wurden 7 Millionen Postings gelöscht, rund 80% mehr als im ersten Quartal. Und es sind vor allem die rasanten Fortschritte beim Maschinenlernen, die das möglich machen, sagte mir Joaquin Cunanero Candela am Mittwoch im Gespräch in der Facebook-Dependance am Potsdamer Platz in Berlin.
Our AI's ability to understand language.
Die Fähigkeiten unserer KI-Systeme, Sprache und multimodale Inhalte zu verstehen, die sowohl Texte, Bilder oder auch Audios enthalten, hat sich in den vergangenen 6 Monaten dramatisch verbessert. Dank Investitionen in Maschinenlerntechnologien, die wir multimodales Lernen und selbstüberwachtes Lernen nennen.
Facebook beschäftigt weltweit rund 31.000 Mitarbeiter, um Inhalte zu löschen, die gegen die Community-Standards oder andere gesetzliche Regelungen verstoßen. Und um die schwarzen Schafe zu finden, sind die Leute auf künstliche Intelligenz angewiesen. Die lernfähigen Programme, die screenen die rund 1 Milliarde Textnachrichten, Bilder und Videos, die täglich über die Facebook-Apps ausgetauscht werden und markieren Dinge, die vermutlich nicht okay sind. Und diese markierten Inhalte schauen sich dann die menschlichen Gutachter genauer an und entfernen sie dann gegebenenfalls, idealerweise bevor sie 1000-fach geliked und geteilt wurden.
Ja, das haben wir ja eben schon gehört, das klappt längst nicht immer. Ein Negativbeispiel, das Facebook herbe Kritik eingebracht hat, das war die Live-Übertragung des Attentäters, der im März in 2 Moscheen in Christchurch ein Blutbad angerichtet hat. Die Aufnahmen wurden millionenfach geteilt und kursierten danach noch tagelang im Netzwerk. Wäre man heute besser gewappnet?
Naja, also dieser rechtsextreme Terroranschlag in Christchurch, der hat Facebooks Image natürlich in der Tat stark geschadet, weil die Ereignisse damals eben die unbequeme Frage aufgeworfen haben, ob man denn nicht vielleicht doch viel genauer kontrollieren müsste, wer da eigentlich welche Inhalte hochladen und teilen darf. Ob man heute besser gewappnet wäre, schwer zu sagen. Also die Verantwortlichen versuchen auf jeden Fall, den Eindruck zu vermitteln. Joaquin Quinonero Candela erklärte mir in Berlin, man habe auch bei den KI-Systemen die gewaltverherrlichende Videosequenzen automatisch erkennen, große Fortschritte gemacht.
Die Technologie entwickelt sich ständig weiter. Auch beim Identifizieren problematischer Videos werden wir immer besser. Bei dem konkreten Beispiel, das Sie ansprechen, war eine der großen Herausforderungen, dass sehr viele Nutzer dieses Video in modifizierter Form weiterverbreitet haben. Zum Beispiel, indem sie ihren Computermonitor mit dem Smartphone aus einem schrägen Winkel filmten, eine neue Tonspur hinzufügten oder andere Dinge veränderten. Wir hätten offensichtlich besser sein können. Allerdings will ich auch daran erinnern, dass wir im selben Jahr zwischen März und September 4,5 Millionen gewaltverherrlichende Inhalte entfernt haben. 97% davon wurden von KI entdeckt. Außerdem haben wir seitdem dramatische Fortschritte gemacht. Unsere Fähigkeit, nicht nur die einzelnen Pixel eines Bildes zu vergleichen, sondern seinen Inhalt zu verstehen, wird von Monat zu Monat besser. Wir brauchen bessere Algorithmen und präzisere Richtlinien, was akzeptabel ist und was nicht. Wir arbeiten intensiv an beidem, weil es extrem wichtig ist.
Wie gut die KI-Systeme zum Aufspüren von Terrorpropaganda und Gewaltszenen heute tatsächlich sind und wie viel ihnen dann vielleicht doch noch durch die Lappen geht, das ist allerdings für Außenstehende schwer abzuschätzen. Und Fakt ist natürlich auch, es handelt sich ja um eine Art Rüstungswettlauf, der da stattfindet, weil die Leute, die solche Inhalte verbreiten wollen, die lernen natürlich auch ständig dazu. Was natürlich die Frage aufwirft, können soziale Medien wie Facebook die Büchse der Pandora wieder schließen, die sie ja einst aufgemacht haben, als sie jedem die Möglichkeit eröffnet haben, letztlich per Knopfdruck weltweit ein Millionenpublikum zu erreichen.
Und wie lautet Ihre Antwort, Ralf?
Ja, also ich persönlich bin skeptisch, zunehmend skeptisch, aber die Entwickler bei Facebook, die sind natürlich optimistischer. Die Kernbotschaft, die da in Berlin vermittelt werden sollte, war: Wir stellen uns unserer Verantwortung, wir sind uns der Probleme und Herausforderungen bewusst und arbeiten intensiv daran, Lösungen zu finden. Und dank der Fortschritte auf dem Gebiet des Maschinenlernens kommen wir da auch zügig voran. Beim Kampf gegen Hassbotschaften im Netz zum Beispiel wählt man sich bei Facebook auf einem sehr guten Weg. Vor allem dank verbesserter Algorithmen, die den Inhalt von Textnachrichten und Bildern teils schon wirklich verstehen können, statt wie bisher nur nach Schlagwörtern zu suchen. Das erhöht natürlich die Erkennungsrate und Treffsicherheit für Hate Speech. Beim Kampf gegen die Flut von Falschmeldungen und Fake News, die im Internet verbreitet werden, sieht es allerdings noch nicht so gut aus. Da ist künstliche Intelligenz bislang eher ein stumpfes Schwert und dem KI-Chefentwickler zufolge wird das auch noch länger so bleiben.
Künstliche Intelligenz ist ein sehr mächtiges Werkzeug. Aber sie macht im Grunde immer nur das, was man ihr beigebracht hat. Was Allgemeinbildung und Urteilsfähigkeit angeht, sind die Systeme noch sehr begrenzt. Beim Aufspüren von falschen Informationen oder Fake News bleibt der Human Factor deshalb extrem wichtig. Auch hier kann KI helfen, eine Vorauswahl von Inhalten zu treffen, die wahrscheinlich problematisch sind, damit Menschen sie dann begutachten. Aber man muss auch klar sagen, die Verbreitung von Fake News ist eines jener Probleme, die mit künstlicher Intelligenz allein nur schwer zu lösen sind.
Ich denke, was das angeht, hat Joaquin Quinonero Candela sicher recht. Allerdings zeigt das Beispiel Fake News natürlich auch, in welchem Dilemma Facebook letztlich steckt. Ihr Geld verdient die Firma ja unter anderem mit passgenauen Werbeanzeigen, die man Usern im Auftrag zahlender Kunden einblendet. Und wenn man dafür bezahlt, kann man bei Facebook bis heute mehr oder weniger alles behaupten. So geschehen kürzlich beispielsweise in einem Video, in dem Unterstützer von Donald Trump, dessen Konkurrenten Joe Biden vorwarfen, er sei korrupt, ohne irgendeine Form von Beleg nachzureichen. Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat kürzlich entschieden, das ist okay. Bezahlte politische Werbung muss auch dann nicht von der Plattform entfernt werden, wenn sie nachweislich falsche Informationen enthält. Und wenn man das im Hinterkopf hat, stellt sich natürlich die Frage, wie ernst meint es Facebook tatsächlich mit dem Kampf gegen die Verbreitung von Fake News? Als Joaquin Quinonero Candela in Berlin abends bei einer öffentlichen Veranstaltung auf die umstrittene Entscheidung von Mark Zuckerberg angesprochen wurde, da sagt er übrigens nur: kein Kommentar.
Ralf, zum Abschluss noch eine etwas generellere Frage. Die Facebook-Leute haben ja einen ganz guten Überblick auch über die Forschungslandschaft in Sachen KI. Wie schätzt denn der KI-Entwicklungschef von Facebook die Situation der KI-Forschung hier in Deutschland und in Europa ein?
Der Mann ist mit einer Deutschen verheiratet, hat als Postdoc mehrere Jahre in Deutschland gearbeitet, unter anderem am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen und an der TU Berlin und hat deshalb schon einen ganz guten Überblick. Und seine Einschätzung ist erwartungsgemäß eher ernüchternd. Auf Augenhöhe mit den USA und China sei man hier in Europa schon lange nicht mehr, sagte er. Das liegt daran, dass dort um Größenordnung höhere Summen in die Forschung und Entwicklung im Bereich KI investiert werden und dass auch die Gehälter für Top-Leute dort viel höher sind, sodass Europa letztlich da nicht wirklich attraktiv ist für Top-Kräfte. Gleichwohl hat Facebook ja kürzlich erst 7,5 Millionen Euro locker gemacht für ein neues Forschungsinstitut für die ethischen Aspekte künstlicher Intelligenz, das im Oktober an der TU München eröffnet worden ist. Also beim Stichwort Responsible AI, verantwortliche KI, da könnten und sollten Forscher in Deutschland und Europa dann vielleicht doch mittelfristig noch ein Wörtchen mitzureden haben.
Wie Facebook mit künstlicher Intelligenz Hassbotschaften im Netz eindämmen will, darüber sprach ich mit meinem Kollegen Ralf Krauter. Danke.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 01288.
In dem Café saß die kleine Frau und schnupperte an ihrer Hand. Kabine 7 bitte. Die kleine Frau ging hinein, schloss die luftdichte Tür hinter sich, schnupperte weiter. Es schien, als hätte sie ihren Idealtypen gefunden. Schnuppern, erzählte die Großmutter den Zwillingen auf ihrem Schoß, ist für euch Kinder ganz normal. Früher war das anders. Die Menschen, zum Beispiel euer Opa und ich, haben uns in einem sogenannten Musikclub kennengelernt. Aber der Opa wohnt doch wo ganz anders, warfen die Zwillinge ein. Eben, sagte die Großmutter. Mir gefiel damals, wie er tanzte, und ihm gefiel was anderes an mir, schätze ich mal. Klar, dass so eine Ehe irgendwann zu Ende geht. Etwas später, liebe Kinder, hat man auf einer Smartphone-App mit dem Finger durch Gesichter hindurch blättern können. Die Gesichter von Menschen, die sich verlieben wollten und nach Partnern suchten. Was ist ein Smartphone? Fragten die Zwillinge. Smartphones waren so eine Art Vorgänger von dem, was wir heute alles in den Händen implantiert haben. Das waren Geräte, die man in die Hosentasche stecken konnte. Sie hatten nur Bild und Ton. Und keine Gerüche? Keine Gerüche, Kinder. Unglaublich, nicht wahr? Die kleine Frau kam aus Kabine 7 heraus und sah sehr glücklich aus. Sie hatte ihren Typen gefunden, nach ungefähr 5 Monaten der Suche, und würde ihn am übernächsten Abend in einem Lokal treffen, in dem alle mit verbundenen Augen saßen. Das Erstaunliche, sagte die Großmutter zu ihren Enkeln, war, dass man mit den Smartphones fast immer daneben griff. Es kam auf das Aussehen an, und da waren die, die bessere Fotos aufnehmen konnten, einfach besser dran, aber später immer die Gelackmeierten. Durfte die kleine Frau in dem Lokal dann ihre Augenbinde abnehmen? Klar, Kinder, aber erst roch man sich lange aufeinander ein. Hast du dich auf Opa nicht eingerochen? Doch, sagte die Großmutter, aber es gibt offenbar abseits von Riechen und Gucken noch was, und das ist bisher einfach nicht erforscht.
Digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.
Die Telekom will in ihrem Kernnetz auf Huawei-Komponenten verzichten. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Die Deutsche Telekom hat laut einem Bericht der Wirtschaftswoche die Technik für ihr Kernnetz neu ausgeschrieben. Dabei soll der chinesische Konzern Huawei offenbar nicht mehr berücksichtigt werden. Der Austausch der Technik erfolge im Zuge einer regelmäßigen Erneuerung der Systeme. Innerhalb von 2 Jahren soll der Anteil von Huawei-Komponenten im Kernnetz der Telekom auf 0% reduziert werden. Interessant ist dieser Schritt vor dem Hintergrund anhaltender politischer Diskussionen, ob Huawei aus Sicherheitsgründen vom Aufbau der 5G-Netze hierzulande ausgeschlossen werden sollte. Der Verzicht auf Huawei-Technik in den Kernnetzen wird seit einiger Zeit als möglicher Kompromiss gehandelt. Das Kernnetz besteht aus Servern, Datenbanken und Steuertechnik mit sensiblen Informationen, die für die Koordination des Netzbetriebs nötig sind. Die Technik der Funkstationen gehört nicht dazu.
Auf Twitter lassen sich unangemessene Beiträge jetzt ausblenden.
Der Kurznachrichtendienst Twitter hat die neue Funktion eingeführt, um Beleidigungen und Hetze in seinem Netzwerk einzudämmen. Wer eine Antwort auf einen eigenen Tweet als unangemessen empfindet, kann diese künftig verbergen. Aus den Augen, aus dem Sinn, heißt es dazu in der von Twitter verbreiteten Ankündigung. Die versteckten Antworten blieben allerdings im System erhalten. Sie werden nicht automatisch gelöscht. Jeder Anwender kann verborgene Antworten per Mausklick auch wieder sichtbar machen. Diese Möglichkeit soll laut Twitter Zensur verhindern. Mit der Ausblendefunktion will Twitter nach eigenen Angaben den Nutzern mehr Kontrolle über die Diskussionen geben.
Der Weg für 5G-Campusnetze ist frei.
Die Bundesnetzagentur hat die Gebührenordnung für die Nutzung von Funkfrequenzen für lokal begrenzte Mobilfunknetze im 5G-Standard veröffentlicht. Nun können Firmen und Universitäten, die ihre Arbeit mit Hilfe von eigenen 5G-Netzen optimieren wollen, sogenannte Campusnetze auf ihrem Gelände errichten. Der Autozulieferer Bosch hat nach eigenen Angaben bereits 5G-Lizenzen für ausgewählte Standorte bei der Bundesnetzagentur beantragt. Bei den etablierten Netzbetreibern waren die Pläne der Frequenzvergabe für Campusnetze auf Widerstand gestoßen. Sie fürchten um mögliche Aufträge wichtiger Geschäftskunden.
Spanien lässt die Handys seiner Bürger tracken.
Allerdings nur für eine begrenzte Zeit und im Zusammenhang mit einer für das Jahr 2021 geplanten Volkszählung. Im Vorfeld davon will die nationale Statistikbehörde umfangreiche Daten zur Mobilität der Spanier gewinnen. Dafür werden an insgesamt 8 Tagen bis Sommer 2020 die Bewegungen von Mobilfunkgeräten in den Netzen der 3 größten spanischen Mobilfunkanbieter erfasst. Es geht um die Frage, wie viele Handys und damit auch Personen sich zu bestimmten Uhrzeiten in verschiedenen Netzbereichen aufhalten.
Google schränkt Wahlwerbung ein.
Zumindest wenn es sich um gezielte Wahlwerbung handelt, die eng auf bestimmte Wählergruppen zugeschnitten ist und nach definierten Regeln nur diesen angezeigt werden soll. Google kündigte an, ein solches granulares Mikrotargeting von Wahlwerbung werde nicht mehr möglich sein. Zielgruppen sollen nur noch nach Alter, Geschlecht und Wohnort differenziert werden können. Erlaubt bleibt auch eine kontextbezogene Wahlwerbung nach allgemeinen Stichwörtern wie Wirtschaft oder Umwelt.
Der LTE-Empfang in Grenzgebieten wird verbessert.
Nach Vodafone hat jetzt auch die Deutsche Telekom angekündigt, die Leistung vieler LTE-Funkmasten in Regionen entlang der deutschen Grenze nicht mehr zu drosseln. In einem ersten Schritt soll bei rund 500 Mobilfunkstationen die Sendeleistung erhöht werden. Bis Ende September gab es eine Vorschrift der Bundesnetzagentur, durch die vermieden werden sollte, dass deutsche Mobilfunknetze ausländische Funkdienste stören. Bei Überschreitung hätte die Behörde dafür gehaftet. Diese Haftung ist nun auf die Netzbetreiber übergegangen. Infolgedessen können sie die Leistung ihrer Funkmasten in Grenzgebieten flexibler regulieren.
Sternzeit, 23. November. Die Frau mit den 80.000 Beobachtungen. Morgen vor 85 Jahren kam in Lima, Ohio, Carolyn Hurlis zur Welt, eine der bedeutendsten Amateurastronominnen. Schon in ihrer Jugend wurde aus ihrem Interesse an Science-Fiction eine Begeisterung für das Weltall. Sie trat dem örtlichen Astronomieverein bei und baute bald ihr eigenes Spiegelteleskop mit 20 cm Durchmesser. Mit diesem Instrument beobachtete sie vor allem langperiodisch veränderliche Sterne. Objekte, deren Helligkeit sich mit einer Periode von einigen Monaten oder gar Jahren verändert. Meist sind es Riesensterne, die sich am Ende ihres Lebens aufblähen und wieder zusammenziehen. Oder es sind Bedeckungsveränderliche, bei denen sich 2 Sterne umkreisen und gelegentlich gegenseitig verfinstern. Carolyn Hurlis, die ihr Geld als Musiklehrerin verdient hat, betrieb die Beobachtung veränderlicher Sterne fast professionell. Seit dem Ende der 50er Jahre sind rund 80.000 Beobachtungen dokumentiert. Bei langperiodischen veränderlichen Sternen ist die Arbeit von Amateuren besonders wichtig. Denn die wenigsten Profiforscher verfolgen über Monate oder Jahre hinweg die Helligkeit eines Sterns. Am 13. Februar 1987 ist die große Amateurastronomin im Alter von nur 52 Jahren gestorben. 10 Tage nach ihrem Tod leuchtete am Himmel die berühmte Supernova 1987a auf. Der Forscherin zu Ehren wurde ein Asteroid Hurlis genannt. Er hat die Nummer 3434 nach ihrem Geburtsjahrgang.
Um die Elternzeit geht es um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Brauchen wir mehr Vätermonate? So lautet die Frage heute bei Streitkultur. Und das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.